Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Brandwissen. Unsere heutige Folge dreht sich um Viren und wie diese bei uns im Körper wirken. Außerdem beschäftigen wir uns mit der sicheren Forschung an Viren. Wir sind Mari und Mira und haben im Rahmen des Workshops Podcasting trifft Wissenschaft ein Interview vorbereitet. Hier bei uns zu Gast ist Paula Leupold. Momentan forscht sie im Marx-Delbrück-Center für molekulare Medizin in Berlin. Dort ist sie als Doktorandin aktiv und arbeitet an Themen wie Mikroplastik oder Viren und wie diese im menschlichen Gehirn wirken. Herzlich willkommen, liebe Paula. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, Mari und Mira, für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch. Auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal an mit der ersten Frage. Und zwar forschen Sie ja im Bereich der molekularen Medizin. Und wir wollten jetzt einfach erstmal fragen, was wir uns genau darunter vorstellen können.
Genau, also wenn man Medizin hört, als nur Medizin an sich, denkt man ja wahrscheinlich erstmal so an das Krankenhaus und an die Ärzte, die da so rumlaufen. Die also dafür da sind, wenn jemand krank ist, dem zu sagen, was mit ihm schief läuft. Also was hat derjenige jetzt, ne? Wenn ich mit Schnupfen reinkomme, aha, was könnte das sein? Corona vielleicht. Oder wenn ich Bauchschmerzen habe, was ist das? Also so ein bisschen was aus den Symptomen herauslesen, was für eine Krankheit das sein könnte. Und die molekulare Medizin beschäftigt sich eher mit dem, was quasi hinter den Kulissen in diesem Menschen, der jetzt krank ist, los ist, was da schief läuft. Also zum Beispiel eben, wenn er den Schnupfen hat, woher kommt dieser Schnupfen jetzt, wodurch wird er ausgelöst? Eben zum Beispiel, wenn wir jetzt bei, könnte jetzt eine Viruserkrankung zum Beispiel sein. Und die molekulare Medizin versucht dann herauszufinden, was genau macht dieses Virus in dem Körper und in den Zellen, das dann letztendlich dazu führt, dass der Mensch eben krank ist. Und was können wir dagegen tun? Also wie können wir diesem Virus vielleicht Einhalt gebieten? Oder was führt zu den Bauchschmerzen? Was ist da los und was kann man da eben gegen machen? Also es ist quasi so ein bisschen die Vorstufe dazu, dass der Mediziner, der Arzt am Ende dem Patienten sagen kann, Sie haben das und das und ich verschreibe Ihnen jetzt irgendwas oder trinken Sie mal dies und jenes, damit es Ihnen besser geht.
Ja, sehr spannend. Das ist wie sozusagen Medizin hinter den Kulissen eigentlich.
Genau.
Ja. Und vielleicht so ein bisschen, um daran anzuknüpfen, wie kamst du genau zu diesem Bereich? Also jetzt zu sagen, ich will nicht vielleicht Ärztin werden, sondern wirklich eher dahinter dabei sein und gucken, wo kommt das her? Wie kann man dabei helfen?
Ja, also das war eben genau das, was mich interessiert hat. Gar nicht so sehr herauszufinden eben, also klar, das ist auch wichtig und interessant und gerade wenn jemand krank ist, dann interessiert es eher so, der Arzt soll mir jetzt sagen, was ich habe. Aber mich hat eben interessiert, was ist denn wirklich das, was uns krank macht und was ruft diese Krankheit eben hervor und was kann man dagegen machen? Und ich bin eben so ein bisschen auf die Virusschiene gekommen damals, als in den Nachrichten war das damals ganz groß, die Ebola-Epidemie in Westafrika, wo plötzlich in einer Region in Afrika, in der sonst gar kein Ebola auftritt, plötzlich ganz viele Menschen das bekommen haben und eben, weil Ebola auch sehr tödlich sein kann, viele Menschen daran auch gestorben sind. Und dann sind eben ganz viele Wissenschaftler aus der ganzen Welt, haben dann daran gearbeitet, herauszufinden, was da eigentlich los ist, was ist mit dem Virus und wie kann man das auch eindämmen jetzt. Und das war so mein erster Kontakt mit diesem, wie geht man eigentlich mit Erkrankungen um, weil ich das damals sehr stark verfolgt habe. Und dann mit dem Studium, ich habe mich dann entschieden, Biochemie zu studieren, was eben genau auf diese Prozesse im Körper, die da abgehen und was diese Prozesse beeinflussen können, was sich da auf spezialisiert quasi. Das habe ich dann studiert und arbeite jetzt eben daran, wie verschiedene Umwelteinflüsse, wie eben zum Beispiel Viren oder auch Mikroplastik, sich im Körper auswirken können.
Ja, total spannende Geschichte.
Paula, du hast ja schon eben angedeutet, womit du dich genau beschäftigst. Und da würden wir einmal gerne nachfragen, ob du uns so einen Überblick über einen Alltag von dir geben könntest, was du so an einem Tag machst, was so üblich ist.
Ja. Gerne. Ich habe ja so zwei Projekte. Ich erzähle euch mal meinen Alltag, wenn ich gerade was für das Virusprojekt quasi mache. Also ich arbeite ja an einem molekularwissenschaftlichen Institut oder in einer molekularwissenschaftlichen Forschungsgruppe. Das heißt, wir versuchen eben zu verstehen, was passiert mit Zellen, wenn sie infiziert werden. Das hat natürlich verschiedene Schritte. Erstmal brauchen wir ein Modellsystem, an dem wir das untersuchen. Das sind in meinem Fall so Mini-Gehirne, Organoide heißen die. Die kann man aus Stammzellen heranziehen. Das heißt, man kann inzwischen Hautzellen zum Beispiel von Menschen nehmen und die wieder reprogrammieren zu Stammzellen. Das sind die Zellen, die unseren ganzen Körper nachher bilden, indem sie sich eben in bestimmte Zelltypen spezialisieren. Und wir sagen diesen Stammzellen quasi, werd mal zu Gehirnzellen, also zum Beispiel Neuronen und Astrozyten und all diesen anderen Zelltypen, die wir im Gehirn haben. Und so wachsen wir quasi unser eigenes kleines Mini-Gehirn im Labor. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Das heißt, ich gehe ins Labor, ich habe da meine Zellkultur, heißt das, da steht ein großer Inkubator drin, wo die Zellen bei 37 Grad schön glücklich gehalten werden, ne? 37 Grad, so wie unsere Körpertemperatur. Und dann müssen die immer gefüttert werden, so mindestens alle 2 Tage, sonst sterben sie mir weg. Das heißt, die bekommen so ein Nährmedium, die schwimmen da in so einer Flüssigkeit drin und da ist alles drin, was die brauchen, um zu überleben. Und dann, wenn die alt genug sind quasi, ich will natürlich ein möglichst realistisches Gehirnmodell haben, wenn die alt genug sind, dann kommen sie mit mir ins Sicherheitslabor. Es kommt so ein bisschen drauf an, mit welchem Virus ich gerade arbeite. Wenn ich zum Beispiel mit Westnil arbeite, das ist ein sogenannter S3-Erreger. Das heißt, da muss man in einem Labor arbeiten, das die Schutz- oder die Sicherheitsstufe 3 hat. Dann nehme ich das damit hin. Ich kann gleich noch ein bisschen mehr zu den Sicherheitsstufen erzählen. Aber dann nehme ich das quasi damit. Da muss man eine bestimmte Schutzkleidung anziehen. Und dann werden die da mit Viren infiziert. Und dann meistens für ein paar Stunden oder ein paar Tage lässt man die dann erstmal stehen und dann analysiert man die eben. Und in meinem Fall analysiere ich die zum Beispiel, indem ich dann mir hinterher angucke, was ist in den Zellen, die in diesem Mini-Gehirn drin sind, passiert. Also welche Zellen haben das Virus aufgenommen, also welche Zellen wurden direkt von dem Virus infiziert und wie hat das die Genexpression? Also wir wissen ja, die Gene, die liegen auf unserer DNA und die können unterschiedlich aktiviert werden, je nachdem, was die Zelle gerade machen will. Oder wie die Zelle beeinflusst wird. Und dann gibt es zum Beispiel Gene, die für Entzündungsreaktionen verantwortlich sind. Oder eben zur also verschiedene Immungene. Die werden dann natürlich durch so ein Virus, das in die Zelle kommt, aktiviert. Und sowas gucke ich mir dann zum Beispiel an. Dafür gibt es verschiedene Methoden, dass man quasi in dem Fall ist es dann die RNA, also das, was von der DNA abgeschrieben wird, wo man dann also sieht, welche Gene sind denn gerade aktiv. Das kann man dann herauslesen und sich dann angucken. Und dann vergleicht man das zum Beispiel zu einem Mini-Gehirn, das nicht infiziert wurde und kann dann durch diese Unterschiede herausfinden, ich sehe hier ein Gen, zum Beispiel ein Entzündungsgen, das nur, wenn das Mini-Gehirn mit Westnil-Virus infiziert wurde, aktiv ist. Das ist also etwas, was diese Zelle macht, um auf dieses Virus zu reagieren.
Ja, also sozusagen jetzt sowieso Mini-Gehirne, an denen ihr das alles immer testen könnt.
Genau.
Ja.
Ohne da jetzt natürlich, weil man kann natürlich nicht einfach sagen, hier, komm mal zu mir, Mari, ich gebe dir mal ein bisschen Westnil und dann gucken wir mal, was in deinem Gehirn passiert. Das wäre, glaube ich, kritisch, dann würde ich ins Gefängnis kommen. Und deswegen benutzen wir eben diese Mini-Gehirne, die sehr schon eben nah am menschlichen Gehirn dran sind, aber eben keinen ganzen Menschen oder auch keinen Tierversuch benötigen.
Ja, das ist sehr gut, gerade auch wenn man am Gehirn forscht, das ist ja immer nochmal so eine Sache, wenn man dann am menschlichen Gehirn, also an wirklich einem Menschen forschen würde.
Richtig, das geht halt einfach gar nicht.
Ja, wir würden später nochmal zu den Sicherheitsvorkehrungen, gerade auch in der Forschung mit Viren kommen. Du meintest auch, du hattest uns einen Gegenstand aus deiner Forschung sozusagen von deiner Arbeit mitgebracht. Willst du dazu vielleicht etwas erzählen erstmal?
Ja, also da geht's dann aber schon in die Richtung von den Sicherheitsvorkehrungen auch.
Ja.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Ich glaube, ihr wisst alle, was das ist.
Ja, ja, so eine Maske noch aus Corona-Zeiten.
Genau, ich habe eine Maske mitbekommen, die mir tatsächlich, die taucht mir tatsächlich gar nicht mehr so häufig auf Arbeit auf, aber die ist so ein bisschen stellvertretend für das, was man so bei der Arbeit bei mir anziehen muss.
Ja.
Um eben mit den Viren arbeiten zu können, ohne jetzt sich selber zu infizieren.
Ja, wollen wir dann doch schon mal in Richtung der Sicherheitsvorkehrungen, also was man eigentlich so benötigt in deiner Forschung. Mhm. Also wie forsche ich denn sicher mit Viren, ohne mich vielleicht wirklich selber damit so einem Westnil-Virus anzustecken?
Genau, also erstmal, was man grundsätzlich wissen muss in der Forschung ist, es gibt verschiedene Forschungslabore mit verschiedenen Kategorien. Das geht von S1, also Sicherheitsstufe 1, bis S4, Sicherheitsstufe 4. Und S1 ist halt so das normale Labor, wo man nichts macht, was irgendwie gefährlich sein kann. Also da sind eigentlich keine Krankheitserreger und so drin. Oder nur irgendwas, was dem Menschen und anderen Säugetieren überhaupt nicht gefährlich werden könnte. Und dann gibt es die Sicherheitsstufe 2. Da geht man dann schon mit Viren um, die vielleicht auch den Menschen infizieren können, gegen die, also die aber jetzt nicht tödlich sind oder gegen die wir auch Impfungen haben. Wo wir also wissen, wir haben was dagegen. Das ist jetzt nicht unglaublich dramatisch. Und dann S3 und S4 sind schon wirklich so die krasseren Viren. Also zum Beispiel S3 ist Westnil. Weil da zum Beispiel haben wir keinen Impfstoff dagegen. Wenn ich mich jetzt im Labor mit Westnil anstecken würde, würde vielleicht gar nicht sowas passieren, weil Westnil jetzt nicht so das schlimmste Virus ist, was es auf der Welt gibt. Aber wir wollen es halt nicht drauf anlegen. Und S4 sind dann wirklich die ganz schlimmen, wie eben zum Beispiel Ebola, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dich infizierst, dass du daran stirbst, halt auch relativ hoch ist.
Ja, und dann ist es wirklich so, habt ihr außer den Masken noch andere Vorkehrungen,
genau,
die ihr dann
also,
gerade so treffen müsst?
Genau, also was man wahrscheinlich so weiß, ne, im Labor, also auch im S1, was man immer anziehen soll, ist auf jeden Fall Schutzkittel und Handschuhe. Ne? Gegebenenfalls auch eine Schutzbrille, kommt immer drauf an, womit man arbeitet. Und dann im S2 geht es dann schon los, dass man eben nicht mehr diese, ich sag mal, normalen Kittel anzieht, wie man sie vielleicht auch vom Arzt kennt, also diese Kittel, die man vorne zuknöpft. Sondern da zieht man dann schon andere Kittel an, die am Rücken zugebunden werden, damit man auch nicht aus Versehen irgendwie vorne durch diese kleinen Schlitze oder so irgendwie was abbekommen könnte. Und auch zwei Paar Handschuhe dann schon übereinander, damit falls aus Versehen irgendwie einer, manchmal reißen die aus Versehen irgendwo, weil man zu doll dran gezogen hat, dass man noch eine zweite Schutzschicht hat. Und in S3 geht es dann schon los, dass man wirklich seine eigene Kleidung ablegt vorher und in so Arbeitskleidung schlüpft und dann wirklich nochmal Kittel anzieht, die nur im S3-Labor getragen werden. Und dann zieht man auch so eine Schutzhaube auf, die eine externe Luftzufuhr hat, also beziehungsweise wo die Luft gefiltert wird. Also die hat wirklich so einen Schlauch hinten an der Maske dran, die mit einem Luftfilter verbunden wird. Den trägt man dann die ganze Zeit so auf dem Rücken mit sich rum. Wie so eine Bauchtasche, so eine große sieht es dann aus, die man auf dem Rücken trägt. Und die filtert dann die ganze Zeit die Raumluft, die man einatmet. Damit man dann eben nicht aus Versehen irgendwie was einatmen kann, was in dem Labor ist. Und S4 ist dann wirklich das, wo die Leute aussehen, die Forscher, wie Astronauten, weil die dann wirklich an so einer Luftzufuhr hängen, an so einem Schlauch, der mit der Außenluft verbunden ist, damit die ja nicht irgendwas atmen, was in diesem Labor drin ist. Die werden dann die ganze Zeit von außen mit Atemluft versorgt.
Da würde ich gerne einmal nachfragen, ob es trotz der sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen trotzdem Infektionsfälle gab, die vor allem im Bereich des S3 und S4 eingetreten sind?
Sehr, sehr selten würde ich sagen, dass sowas vorkommt. Also es gibt so ein paar belegte Infektionen, die aber meistens daher kamen, dass Leute sich nicht an die Sicherheitsvorkehrungen gehalten haben. Also es gibt zum Beispiel von vor, ich glaube, zwischen bestimmt 10, 15 Jahren gibt es auch eine Publikation, wo ein Fall aufgearbeitet wurde, wo eben ein Wissenschaftler eine Probe aus einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein S3 oder vielleicht auch nur ein S2-Labor war, herausgenommen hat, um die in eine Maschine zu stellen für eine Analyse, weil es diese Maschine eben nicht in dem Labor mit der Sicherheitsstufe gab. Und das Problem war da eben dann aber, dass sich dieses Virus da quasi abgelagert hatte an irgendwas und sich da dann tatsächlich jemand hätte infizieren können. Also wenn man sich an die Vorgaben hält, wie sie existieren, kann eigentlich gar nichts passieren.
Ja, das heißt, du forschst aber schon auch teilweise mit sozusagen gefährlicheren Viren. Hast du da so ein paar Beispiele? Wir haben jetzt schon Westnil gehört.
Genau, also Westnil ist so das, womit ich im S3 arbeite. SARS-CoV-2 zum Beispiel, damit arbeite ich jetzt nicht, aber das ist zum Beispiel auch ein S3-Erreger. Da arbeiten also Kollegen von mir manchmal dran im selben Labor. Ich habe sonst nicht, also mit noch krasseren Viren arbeite ich bisher nicht. Mal gucken, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Aber Westnil ist so mein S3-Erreger. Ich habe sonst auch ein paar Versuche mit Herpes Simplex Virus 1 gemacht. Das ist so der der Herpesvirus, den die meisten kennen, ne, so mit den Herpespusteln, die manche Leute bekommen, wenn sie ganz viel Stress haben zum Beispiel.
Ja.
Das ist aber zum Beispiel ein S2-Erreger, weil man sagt, ja, okay, das haben sowieso die meisten von uns. Je nachdem, nach Schätzung sagt man so zwischen 50% und 90% der Menschheit hat das sowieso, das Virus, dann ist es so. Eigentlich kann man sich im Namur nicht mehr infizieren damit.
Ja.
Genau, aber natürlich ist man auch da dann vorsichtig.
Na klar, ja, man möchte sich ja da nicht irgendwie noch bei der Arbeit am besten
richtig,
noch was
genau.
Ziehen. Und ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage, welche Folgen könnten diese Forschung, die du da betreibst, für uns als Gesellschaft haben, ob es uns in der Zukunft sehr viel bringen könnte oder auch jetzt schon?
Mhm. Also ich denke schon, auf jeden Fall, weil die Idee hinter dieser ganzen Forschung ist ja, gerade bei zum Beispiel Westnir-Virus, wissen wir noch gar nicht so viel darüber. Also wir wissen, naja, für die meisten Menschen ist es gar nicht so gefährlich und irgendwie nur 20% der Leute, die sich anstecken, bekommen überhaupt Symptome und vielleicht 1% von allen haben eben einen schwerwiegenden Verlauf. Aber wir verstehen halt noch nicht so ganz, warum jetzt gerade ausgerechnet dieses 1% hat jetzt einen schweren Verlauf und was passiert bei denen eigentlich genau. Also wenn ich jetzt sage schwerer Verlauf, dann meine ich eben, das sind Leute, die dann wirklich zum Beispiel eine Hirnhautentzündung, eine Enzephalitis oder eine Meningitis entwickeln und die dann wirklich im Krankenhaus behandelt werden müssen deswegen. Und was passiert da eigentlich genau? Also was durch das Virus verursacht oder eben in der Zellreaktion führt dazu? Und wie kann man da als Mediziner zum Beispiel oder auch die Pharmaindustrie, was kann dagegen entwickelt werden, um das zu stoppen? Oder um teilweise auch, also wenn wir um Prophylaxe denken, kann man eine Impfung dagegen entwickeln? Genau, und das geht natürlich nur mit Forschung. Also wir müssen erstmal verstehen, was eigentlich bei dem Virus oder bei der Erkrankung passiert, damit man dagegen was machen kann.
Das heißt, es könnte uns gerade auch in der Zukunft sehr viel bringen, indem wir dann Krankheiten
genau.
Wahrscheinlich besser behandeln oder sogar vorbeugen können.
Richtig, genau. Das ist der Idealfall.
Ach ja. Ja, ich würde so langsam mal versuchen, ein bisschen in Richtung Ende zu kommen und hätte aber noch eine Frage, die mich auch sehr interessieren würde. Was macht dir denn so sehr viel Spaß an deinem Job? Oder sagst du, du hast auch manchmal so Sachen, wo du sagst, da siehst du Herausforderungen drin bei deinem Job?
Ja, also ich würde sagen, dass das Tolle an dem Job ist, kein Tag ist wie der andere. Also es gibt, glaube ich, viele Berufe, wo man am Morgen schon genau weiß, naja, also Montagmorgen weiß ich, naja, heute mache ich das und morgen mache ich wieder das und Mittwoch mache ich wieder das, vielleicht ein bisschen anders. Bei mir ist jeder Tag ist irgendwie anders, deswegen die Frage nach dem normalen Alltag, Arbeitsalltag ist immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich habe halt wirklich Tage, da bin ich dann mal 8 Stunden im Labor und pipettiere und mache dies und das und hier infiziere ich oder bereite Proben vor für irgendeine Analyse. Und am nächsten Tag sitze ich dann eben nur den ganzen Tag da und analysiere diese Daten, die ich da generiert habe. Oder Wissenschaftler, also die Währung der Wissenschaft, sagt man immer, sind ja die Publikationen am Ende. Also es bringt uns ja nichts, wenn ich den ganzen Tag im Labor stehe und dann sage, aha, jetzt habe ich hier was herausgefunden und dann erzähle ich niemandem was davon. Sondern das muss dann natürlich ja auch noch irgendwie in eine Form gebracht werden, in der es dann zum Beispiel eben in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird, damit meine Kollegen, die eben auch zum Beispiel an Westnil forschen, dass die davon auch erfahren und dann auf diesen Ergebnissen auch aufgebaut werden kann und nicht nur jeder so sein eigenes Süpplein köchelt und am Ende kommt dabei nichts heraus.
Ja.
Also das muss natürlich auch noch gemacht werden. Oder heute sitze ich hier und rede mit euch ein bisschen über meine Forschung. Und Wissenschaftskommunikation ist eben auch Teil meiner Arbeit.
Ja, also dieses total Abwechslungsreiche ist
genau.
Bestimmt auch sehr schön. Aber ist das manchmal auch so eine Herausforderung?
Ja, also andererseits kann man natürlich sagen, es gibt immer 10.000 Dinge zu tun, die irgendwie alle gleich wichtig erscheinen. Und dann muss man natürlich auch priorisieren oder eben sagen, okay, wo fange ich jetzt einfach erstmal an und die Entscheidung treffen, in welcher Reihenfolge man jetzt vorgehen will und eben auch teilweise die Entscheidung treffen, bestimmte Sachen eben nicht zu machen, weil andere Sachen gerade wichtiger sind. Also ich glaube, das, was an der Forschung teilweise so ein bisschen schwierig ist, ist, die meisten Wissenschaftler haben immer 10.000 Ideen und 10.000 Projekte, die sie gerne machen würden und am Ende hat der Tag aber eben nur 24 Stunden.
Ja.
Und sie wollen vielleicht auch noch was anderes sehen als das Labor in ihrer Woche und deswegen muss man dann eben einfach sich gut strukturieren können und eben auch Entscheidungen treffen können, was ist jetzt wirklich das Wichtigste.
Ja, häufig wird ja in der Wissenschaft auch dieser Papierkram, wie man das so sagt, also auch diese Publikation so ein bisschen unterschätzt. Sagst du auch, das ist sowas, hast du eigentlich eher nicht so Lust drauf oder sagst du, eigentlich hilft es auch mal, wenn man wirklich aus dem Labor rauskommt und dann doch irgendwie mal am Schreibtisch sitzt?
Es kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform an, würde ich sagen. Also wie du schon sagst, es kann auch super cool sein, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ja wirklich was Spannendes herausgefunden und habe tolle Experimente dazu gemacht, die das wirklich sehr, sehr gut belegen und jetzt will ich allen davon erzählen, dann hat man manchmal richtig so, ist so in der Stimmung, jetzt schreibe ich das hier und manchmal zieht sich das eben so ein bisschen. Das ist dann eher so wie so eine Hausaufgabe ist, auf die man nicht so Lust hat, aber ich finde, man kann sich da auch immer ganz gut selber wieder in die Stimmung bringen, das zu machen und zum Beispiel auch, wir fahren ja teilweise auch auf Konferenzen, um eben mit unseren Kollegen, die jetzt nicht bei uns am Institut arbeiten, sondern vielleicht ganz woanders, aber eben auch an dem Thema arbeiten, um uns mit denen auszutauschen. Und das macht schon echt Spaß und da geht man dann auch häufig, oder ich zumindest, sehr inspiriert raus und nimmt ja auch viele neue Ideen mit und da merkt man dann auch wieder, warum es eben wichtig ist, auch anderen über die eigene Forschung, an der eigenen Forschung teilhaben zu lassen.
Ja, dann vielen Dank nochmal für diesen persönlichen Einblick.
Ja, und mit diesen positiven Worten kommen wir auch nun schon zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute mit einem sehr spannenden Projekt beschäftigt und sind in die Welt der Viren eingetaucht. Dabei sind wir auf viele neue Informationen gestoßen und haben einiges dazugelernt. Ich fand es sehr interessant zu lernen, wie man sicher an Viren forscht und sich dabei selbst nicht infiziert. Vielen Dank auch an unseren heutigen Gast Paula Leupold, dass sie all unsere Fragen zu diesem Thema so souverän beantwortet haben. Und natürlich auch an unsere HörerInnen. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn die nächste Folge von Brandwissen herauskommt.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.